ganz schnell was dazu sagen, zu dem, was Rocci gesagt hat heute Morgen. Ich kenne euch zu wenig gut, aber ich würde behaupten wollen heute Morgen, ihr würdet einen sehr schwierigen Fehler begehen, wenn ihr nicht an diese Missionskonferenz kommen würdet. Ja, das sind drei hochgradige Redner, die wir eingeladen haben. Also ich weiß nicht, wann in den letzten Jahren im Umkreis von 30, 40 Kilometer hier so etwas stattgefunden hat. Da behaupte ich jetzt ein bisschen etwas. Ja? Aber das kommt ganz schön dorthin. Das ist Mika, ist Norweger. Er ist jetzt keine Angst, okay? Er ist Teil der Gemeinde Jesu. Er ist Pfingstler. War Pastor von der größten Pfingstgemeinde in Helsinki. Der ist auf dramatische Weise am Leben geblieben als junger Mann mit Papa und Mama auf dem Missionsfeld. Der hat einen Schiffbruch überlebt, also ganz toll, und hat die Gabe wirklich, das Wort Gottes auszulegen. Allein deswegen lohnt sich das schon, dort dabei zu sein. Dann kommt Rudi Chiron. Rudi Chiron ist ein Mann in meinem Alter aus Guatemala. Der war in den 90er Jahren der internationale Direktor von GOIVAM. Das ist so ein Verein ähnlich wie die AEM hier in der Schweiz. Okay, alle Missionen zusammen. Er ist jahrelang Missionar gewesen in Russland, hat dort eine Missionsschule aufgebaut, und dann kommt eine Frau, ich weiß jetzt wirklich nicht, wie ihr dazu steht, theologisch, aber auch das ist ein Teil von der Gemeinde Gottes. Die Frau war jahrelang aktiv an der türkischen Grenze zum Iran. Die hat Dinge erlebt, die möchte ich nachts alleine gar nicht träumen. Die hat ein Buch geschrieben in Deutsch. Seid ihr nicht auch aus Deutschland? Mal ursprünglich gewesen? Ja? Also die Frau, die kommt aus eurem Land, okay? Und hat ein Hammerzeugnis. Ich habe das Buch selber gelesen. Frag mich nicht nach dem Titel. Entschuldigung. Darf man da ihren Kaiser abfangen? Ja, fantastisch. Diese drei Leute, bitte, ich kann es nicht anders sagen, ihr werdet etwas verpassen. Wirklich, für euer geistliches Leben, das ist super. Und dann noch unsere 60 Mitarbeiter, die dort dabei sind mit Lied und mit Gebet und mit Zeugnis. Und dann weihen wir die neue Küche ein in Walzenhaus. Das ist ja, darf ich da eine Minute nur, 25.000 Franken war der erste Kostenvoranschlag für eine neue Küche für die nächsten 50 Jahre in Walzenhausen, Sonnenberg 1. Ja, Pustekuchen. Ich habe mich überhaupt nicht ausgekannt in der Schweiz. Aber die sind sehr teuer. Wirklich. Die wissen, wo man das Geld holt. Ja, die verlangen 150 Franken für eine Arbeitsstunde. Ja, das verdienen wir in Zentralamerika in einem Monat. Und jetzt haben wir dieses Küchenprojekt angefangen. Ich sehe sehr fitte Rentner. Bitte, wir brauchen euch. Ich bin ja auch Rentner. Aber ich habe letzten Sonntag in Bielefeld gepredigt. 600 Kilometer von hier entfernt. Ich war am letzten Dienstag noch bei Wilhelm Pahls in Celle und haben Fondue gegessen miteinander. Also immer noch unterwegs mit ihr. Das ist genau das, was du sagst, Bruder. Keinen Millimeter weniger Leidenschaft für Jesus. Und das jetzt über 40, 47 Jahre. Ich bin begeistert von dem. Wenn wir nicht wollen, Freunde, dann macht Gott das auch alleine am Schluss. Die Verlierer werden wir sein. Also, wenn ihr mithelfen wollt, so im März, April, die Osterglocken fangen an zu blühen, die blühen, die Krokusse kommen raus. Kommt nach Walzenhausen, ich werde dort zusammen mit zwei, drei anderen die ganze Gartenanlage außerhalb der Küche gestalten. Ich bin Landschaftsgärtner von Beruf gewesen vor 50 Jahren. Aber immer noch weiß ich, wie man mit einer Schaufel umgehen kann. Okay? Und diese Küche, das war so das Herzstück dort von diesem alten Mutterhaus. Das ist inzwischen jetzt über 800.000 Franken. Das ist verrückt. Das geht nicht. Wir haben da falsch geplant und wir haben alle Mauern abgerissen und haben überhaupt nicht überlegt, wie das alles dann aufgebaut wird. Wir haben das Ganze ausgehöhlt, praktisch alles unterstützt mit 60, 70 solchen Eisenpfahle da. Und jetzt sind wir fast fertig. Wir sind schon dabei, die Fliesen zu legen. Oder wie sagt man, Plattli in der Schweiz, oder? Plattli an der Wand und am Boden. Also wir sind wirklich fast fertig. Aber wir haben noch, darf euch gar nicht sagen, was uns noch alles fehlt. Ja? Also wenn ihr mithelfen wollt, mit zinslosen Darlehen oder mit einer Spende, bin ich sehr, sehr dankbar. Das wird für die nächsten 50 Jahre eine super geile Küche werden in Walzenhausen. Ja, wirklich, toll. Also da werde ich sicher, natürlich ist es viel zu viel Geld, um nur ein Spiegelei zu machen. Ja. Das ist mir auch klar. Aber wir werden diese Küche ja gebrauchen, damit diese jungen Menschen lernen, was man alles mit Federkohlen machen kann. Das schmeckt euch ja aus dem Norden von Deutschland. Ich habe das gerade letzte Woche gehabt. Also da kann man Marmelade, Konfitüre machen. Das lernen die jetzt alles. Weil wenn du im Norden von der Türkei bist oder mitten im Irak, ja, dann ist das ganz toll, wenn du mit deinen eigenen Konfitürengläsern auf den Markt gehen kannst am Samstagmorgen und dort diese Marmelade verkaufst und mit den Menschen über Jesus reden kannst. Du kannst dort nicht mit der Gitarre auf dem Hauptplatz sitzen und von Jesus erzählen. Das geht nicht. Und jetzt kommen diese Menschen, ich weiß nicht, ob ihr das überhaupt merkt oder nicht, weil das ist relativ schwierig. Aber es kommen immer mehr Menschen aus dem sogenannten südlichen Teil der Erdkugel und sagen uns, dass wir Jesus nachfolgen sollen. Wir werden immer weniger Europäer haben, die sich vorbereiten auf den Missionsdienst. Das ist nicht Drohgebärde, das ist die Tatsache, Freunde. Ich war 1979, fing ich an mit meiner Frau zusammen, wunderbarer Mensch, wirklich, Mutter von 4 Kindern, Oma von 9 Enkelkindern, hat mich ein Leben lang ausgehalten. Fantastisch. Wir waren zusammen in der gleichen Klasse in der Bibelschule Brake, bei Lemgo, Detmold, dort ein bisschen im nördlichen Teil. Und in dieser Bibelschule haben wir so immer 160 Bibelschüler gehabt. Erste Klasse, zweite Klasse, dritte Klasse. Der Missionslehrer sagt mir jetzt, das ist ein guter Freund von mir, dass sie im Durchschnitt etwa 110 Bibelschüler haben. Jetzt stellen Sie sich das mal vor, wo wir in 30 oder 40 Jahren sind. Dann haben die eine perfekte Infrastruktur, aber kein Leben mehr. Und das ist nicht die Not nur von einer Bibelschule Brake. Das ist die Not von vielen Gemeinden in Europa. Also wir sind darauf angewiesen, dass die Südamerikaner kommen, dass die Afrikaner kommen, dass die Asiaten kommen. Wir brauchen ihre Mithilfe. Zusammen werden wir in der Türkei ein Zeugnis geben können. Oder in Rumänien, oder in Bulgarien, oder in Portugal. Weil ein normaler deutscher Bürger geht nach Portugal, um Ferien zu machen. Oder Spanien. Oder Griechenland. Oder die Türkei. Aber nicht zum Missionieren. Ja, sag ja nicht missionieren. Schon allein dieses Wort ist extrem verdächtig geworden. Also ich könnte jetzt noch viel dazu sagen, aber ich lade euch von ganzem Herzen ein. Kommt. Weltmissionskonferenz, das gab es schon lange nicht mehr in Walzenhausen. Aber wir haben die Mehrzweckhalle gemietet. Gott ist so gut. Normalerweise machen sie das nicht, hat die Gemeindeverwaltung gesagt, weil am Pfingsten gehen alle in die Ferien. Aber weil sie jetzt gemerkt haben, dass da ein internationales Publikum in Walzenhausen erscheinen wird, haben sie gesagt, sie stellen einen Mitarbeiter frei für uns für dieses Wochenende über Pfingsten. 18. bis 20. Mai. Herrlich. Sie können ja zu Hause schlafen, können auch morgen zu uns kommen. Wir haben Verpflegung, Essen, alles Bio aus dem Garten. Wir haben über 2000 Quadratmeter Gemüse, Anbaufläche. Also ihr werdet es gut haben. Ganz frischen Salat, Radieschen, Kressesalat, alles direkt aus dem Garten. Gut, aber jetzt kommen wir zum Wort Gottes. Und das ist ja ohne Zweifel das Wichtigste heute Morgen. Darf ich kurz lesen aus dem Esther-Buch? Die Bibel sagt es so in Kapitel 4, ab Vers 14. Denn wenn du in diesem Augenblick schweigst, wird von anderswoher Hilfe und Rettung für die Juden kommen. Doch du und deine Verwandtschaft, ihr werdet zugrunde gehen. Wer weiß, ob du nicht gerade für eine Zeit wie diese zur Königin erhoben worden bist. Und da ließ Esther Mordechai antworten: Geh und rufe alle Juden, die sich in Susa finden lassen, zusammen. Fastet für mich. Esst und trinkt 3 Tage lang nichts, weder am Tag noch in der Nacht. Ich werde mit meinen Dienerinnen dasselbe tun. Und dann will ich zum König hineingehen, auch wenn es gegen das Gesetz ist. Und wenn ich umkomme, komme ich eben um. Und da ging Mordechai los und tat, was Esther ihm aufgetragen hatte. Ganz gewöhnlicher Tage können in einem Augenblick zu ganz außergewöhnlichen Tagen werden. Aber normalerweise weckt uns kein Engelchor, keine mächtige Gottesstimme oder sonst ein aufregender Akt Gottes auf. Wir müssen anfangen, biblisch zu denken. Wie war das an dem Morgen, als der Regen einsetzte und es nicht mehr aufhörte? Die einzigen Überlebenden waren Noah und seine Familie. Frage, wie war das an dem Morgen in der Wüste Sinai, als ein Busch Feuer fing und doch nicht verbrannte, um den 80-jährigen Mose zu überzeugen, dass er das Volk Gottes aus der Wüste führen sollte? Wie war das an dem Morgen in den jüdischen Hügeln, als ein Teenager, der seine Schafe hütete, von seinem Vater hörte, dass er der nächste König von Israel werden würde? Wie war das an dem Morgen, als eine hochschwangere Frau keinen Ort mehr fand, um ihr Kind auf die Welt zu bringen, und doch wurde noch am gleichen Tag diese Geburt zum weltverändernden Ereignis? Wie war das an dem Morgen, als aus einem unscheinbaren, ängstlichen, jüdischen Mädchen eine Königin entstand, die später ihr Volk rettete? Eine Königin, die anfangs passiv war, übernimmt plötzlich Verantwortung. Wenn Gott Leute sucht, dann benutzt er oft Leute, mit denen niemand gerechnet hätte. Aus einer Schönheitskönigin wird eine jüdische Heilige. Aus einem Sexsymbol wird eine leidenschaftliche Fürbitterin. In einer Welt, in der Überbevölkerung herrscht, ist es leicht, die Bedeutung eines einzelnen Lebens zu unterschätzen. Wer braucht mich denn schon? Was soll ich beitragen, um die Nöte der Welt zu lindern? Aber ich möchte euch heute Morgen zurufen, es gibt nur einen Menschen, wie du bist. Mit deinen Fähigkeiten, mit deinem Aussehen, mit deinen Erfahrungen. Dieses Strickmuster hat keiner mehr. Er, Gott, überblickt den Film des Lebens auf einmal und das von Millionen von Menschen. Freunde, Gott ist so kreativ, dass er über 8 Milliarden Menschen machen kann und jeder hat eine andere Nase. Wenn Gott eine unmögliche Aufgabe erledigt haben will, nimmt er eine unmögliche Person und zerbricht sie. Ich lese aus Esther Kapitel 8, Vers 6. Denn ich kann es nicht mit ansehen, wie mein eigenes Volk ins Unglück gestürzt und vernichtet wird. Versteht ihr, was ich meine? Das Leben Einzelner, die ohne Rücksicht auf Verluste dachten, sagten und taten, was recht ist, hat Geschichte gemacht. Massenereignisse, Großevangelisationen, Bußbewegungen sind nicht die bevorzugten Mittel, die Gott einsetzt, um diese Welt mit dem Evangelium zu erreichen. Gott sucht Einzelne. Jesaja 59 sagt es so. Er sah, dass kein Mann da war. Und er wunderte sich, dass es keinen gab, der Fürbitte tat. Hesekiel 22 sagt es so. Ich suchte einen Mann unter ihnen, der die Mauer zumauern und vor mir für das Land in den Riss treten könnte, damit ich es nicht verderben müsste, aber ich fand keinen. Die Botschaft von Mordechai an Esther war, dies ist deine Stunde. Sei beständig, rede und sei bereit zum Sterben. Tu, was immer du willst, aber schweige nicht. Und Esther drang durch, vom Zögern zur Zuversicht, vom sich fürchten zur Entschlossenheit, von der Sorge um ihr eigenes Leben zur Sorge für ihr Volk. Gottes persönlicher Auftrag für Esther. Erinnern Sie sich an David? Goliath? Nein, das dürfen wir nicht einfach so hinnehmen. Die Not der Welt, ganze Völker ohne Jesus, zwingt uns zu einer neuen Bestimmung unserer Prioritäten. Versteht ihr, es wird kein Ruf vom Himmel geben. Kein Blitz wird dich aus dem Schlaf reißen. Das funktioniert nicht so. Die Not der Welt, die Ungerechtigkeit, die Völker ohne Jesus, die sind es, die uns aufrufen, aufzustehen und bereit zu sein. Esther war gehorsam. Ich habe eine neue Definition von Gehorsam. Gehorsam ist das geheiligte Verlangen und die entsprechende Disziplin, das zu tun, was nötig ist, egal wie schwer es ist oder wie lange es dauert. Das ist Gehorsam. Wir Evangelikalen sind großartig in evangelikaler Theorie. Fantastisch in theologischer Theorie, überragend in moralischer Theorie. Aber wir werden eines Tages nicht für unsere Theorien belohnt. Es geht um unsere Taten. Jede einzelne Tat ist entscheidend. Ich frage dich heute Morgen 5 Dinge. Im ganz Stillen kannst du sie beantworten. Ich frage, hast du ein Fortbewegungsmittel? Fahrrad, Auto, Bus, Bahn, Flugzeug. Hast du Zugang zu sauberem Wasser? Hast du ein Dach über deinem Kopf? Hast du tägliche Nahrung? Hast du Zugang gehabt, um Lesen und Schreiben zu lernen? Wenn du jetzt 5-mal mit Ja geantwortet hast, dann gehörst du zu den 10% der Bevölkerung, die am reichsten sind. Freunde, Gott wird seine Ziele auch ohne uns erreichen. Und wenn wir nicht wollen, dann holt er die Afrikaner, Asiaten oder Südamerikaner. Unsere Unentschlossenheit oder Weigerung, ganz für ihn da zu sein, halten ihn in der Erreichung seines Zieles nicht auf. Gott baut sein Reich mit oder ohne uns. Wenn wir nicht wollen, werden wir am Ende die Verlierer sein. Sehen Sie, nur Menschen, die etwas riskieren, werden Einfluss gewinnen. Das fällt uns so schwer, etwas zu riskieren. Gott hat einen persönlichen Auftrag für dich. Tu etwas. Sei dabei. Mach mit. Esther hat es vorbildlich vorgelebt. Gottes eigenartige Methoden. Was wie ein Ende aussah, war nur der Anfang. Sein Timing hat mit der Uhrzeit des Planeten Erde herzlich wenig zu tun. Gott ist ganz anders. Er hat keinen Kalender, an dem er jeden Tag das Blättchen abreißen muss, um zu wissen, in welchem Monat und Tag er sich befindet. Gott ist nicht an Monate oder Jahre gebunden. Es gibt großartige Predigten über Josef und Fantastisches über Mose, haben wir gehört. Aber ich habe noch nie eine Predigt über die 400 stillen Jahre gehört, die Josef von Mose trennt. Esther wusste, wann sie handeln musste und wann Zeit zum Warten war. 3 Tage nahm sie sich, um zu beten und zu fasten. Auf einem kleinen, beschränkten Raum schöpft Esther neue geistliche Kraft. Versteht ihr? Organisationen, Missionsvorstände können dir keine geistlichen Anweisungen geben. Das habe ich oft erlebt. Das musst du mit Gott selber ausmachen. Als sie schließlich vor dem König stand, folgte die erste Einladung zu einem Bankett. Und erst beim zweiten Bankett brach sie das Schweigen. Gott mag schweigen, es sieht so aus, als ob nichts geschehe. Und doch ist Gott gegenwärtig. Ich hoffe, das ermutigt den einen oder den anderen. Das Leben von heute wird auf der Überholspur verbracht. Oberflächliche Entscheidung, schnelles Geld, Erfolg über Nacht, starker Wettbewerb. Und während Haman noch befördert wird und die Basis für die Vernichtung aller Juden im Perserreich gelegt wird, hat Gott noch lange nicht seine Souveränität verloren. Es mag schlimm aussehen auf dieser Welt. Und es ist auch zum Teil so. Aber Gott sitzt auf seinem Thron. Das Licht erlischt. Die Sonne geht unter. Wir befinden uns im Nebel und schreien zu Gott: Halte dieses Unrecht doch bitte auf. Gott, dein Augenblick ist doch gekommen. Und Esther bleibt still bis zum richtigen Augenblick. Ein Feind, der nur wenige Schachzüge von der Vernichtung einer Nation entfernt war, ist jetzt selbst Gegenstand des Zornes. Ein König, der anfangs hinters Licht geführt worden war, ist plötzlich auf dem Laufenden. Der Schandpfahl, der für einen Juden bestimmt war, wird zum Mörderpfahl eines Heiden. Und während die im Römischen Reich noch applaudierten, hat Gott in der Stille die Rettung von Millionen durch die Auferstehung Jesu vorbereitet. Gottes Schachzüge sind souverän und er macht sie oft in der Stille. Andere Methode: Wenn die Welt nach Eigenschaften Ausschau hält, dann werden die Äußerlichkeiten bevorzugt. Ist Ihnen das auch schon mal aufgefallen? Wir mögen Leute mit Charisma. Leute, die Biss haben, die etwas darstellen. Leute, die fernsehwirksam sind. Leute, die mit Leichtigkeit debattieren können. Leute, die genügend Kompromisse schließen können, um beinahe jedem irgendwie zu gefallen. Wir bevorzugen Äußerlichkeiten. Und wenn es sein muss, kommen wir auch ohne Charakter aus. Ich bin sehr von Deutschland geprägt. Von der Politik dort. Integrität, Ehrwürdigkeit, Transparenz und ein moralisch sauberes Leben gehören schon lange nicht mehr zu den Maßstäben, wonach man einen Bundeskanzler aussucht. Das dürfte in der Schweiz nicht viel anders sein. Seien wir mal ehrlich heute Morgen. Wen hättest du ausgesucht, um 2 Millionen Menschen aus Ägypten herauszuführen? Ein Mann, der einen Mord vollbracht hat und noch dazu 80 Jahre alt ist und die letzten 40 Jahre nur Schafe gehütet hat? Dem fehlen doch sämtliche Titel. Hätten Sie eine Prostituierte ausgesucht, um Spione zu verbergen? Hätten Sie einen widerspenstigen Propheten ausgesucht, um die Pro-Christ-Großveranstaltung in Ninive zu leiten? Hätten Sie einen Mann erwählt, der 3-mal Jesus verleugnet hat, um ihn später zum Hauptredner der frühen Gemeinde Jesu zu machen? Wenn Gott gewinnt, wird eine der Eigenschaften Demut sein. Versteht ihr? Demut zeigt sich nicht daran, wie man sich kleidet. Oder wie viel Geld man verdient. Oder was für ein Auto man fährt. Die Bibel fordert uns nirgends auf, demütig auszusehen, sondern demütig zu sein. Und Demut ist eine Herzenshaltung. Den Platz einnehmen, den Gott für mich ausgedacht hat. Den anderen höher achten als mich selbst. Das sind die Eigenschaften, die Gott in unserem Leben sehen möchte. Und als letzte Methode lese ich aus Esther Kapitel 4, Vers 3. Auch in den Provinzen herrschte große Trauer unter den Juden. Leiden drängt uns aus dem Haus. In allen Provinzen hörte man davon. Nöte zwingen uns dazu, Hand in Hand miteinander zu arbeiten und enger zusammenzurücken. Leiden hat noch keine einzige Nation ruiniert. Nöte lassen auch keine einzige Familie zerbrechen. Überfluss tut das, nicht Leiden. Gottes universale Botschaft in Kapitel 8, Vers 17 ist: Und viele von der Bevölkerung wurden Juden. Freunde, es gibt nichts so Anziehendes, nichts so Attraktives wie ein Mensch, der von Gott gefüllt ist. Die Botschaft des Sieges war nicht begrenzt auf die 15 oder 20 Provinzen. und er sprach Frieden in das ganze Land. Versteht ihr? Eine Berufung berührt automatisch das Leben von anderen. Gottes Botschaft für jede Sprache, für jeden Stamm und jede Nation. Ich vergesse diesen Augenblick nicht in Lausanne. 1980. Ich stand dort auf der Empore. Weltmissionskonferenz in der Schweiz. 8000 junge Leute. Das gab es nur in den 80er Jahren. Dort hat Gott mich gerufen. Ich war ein Mr. Nobody. Und dann bin ich mit meiner Frau zusammen und zwei kleinen Kindern ausgereist nach Südamerika. Mit einem Wunsch in meinem Herzen, ich möchte das Erlebte von Gott weitersagen. Sie kennen ein bisschen die Geschichte. Wir haben angefangen mit einem Mission Camp in einem Slumviertel, in einem Hinterhof von einem Slumviertel. Es kamen 23 junge Leute. Von denen haben alle gesagt, nie mehr. Und Gott nimmt dieses Kleine in aller Stille und macht es zum größten Jugendmissionskongress von ganz Lateinamerika. Gerade ist der Monat Januar zu Ende gegangen. Und mein Stellvertreter in Lateinamerika hat mir die Zahlen gegeben. Fast 2000 junge Menschen wurden für 2 bis 3 Wochen geschult für Weltmission. Aus fast allen Ländern Lateinamerikas. Von Mexiko bis ins Feuerland. Nach Argentinien. Gott ist dabei, etwas Wunderbares zu tun. Am Ende gewinnt er. Und mit ihm all jene, die ihm dienen. Es geht nicht um eine Traumvorstellung, sondern wir werden ein beständiges Hause, Zuhause im Himmel haben, wo man ewiges Leben im Shalom hat. Shalom für einen Juden bedeutet Wohlbefinden, Frieden, Freude. Und das ist die Botschaft für diese Welt. Ich habe diese Hoffnung, diese lebendige Hoffnung, dass eine Zeit kommen wird, wo aus allen Dornen Rosen werden. Ich frage deswegen am Schluss, was wird sein mit dem Morgen des Tages, der noch kommen wird, des Tages der Wiederkunft Christi? An diesem Tag werden Kinder zur Schule gehen. Mit den erledigten Schulaufgaben und ihrem Butterbrot im Schulranzen. An diesem Tag wird der Verkehr in den Großstädten verwandelt in Stau. In den Börsen wird gehandelt werden. Hausfrauen werden einkaufen. Flugzeuge werden starten und landen. Richter werden ihre Urteile sprechen. Fernsehreporter bereiten sich vor für die Nachrichten. Und dann, plötzlich, in einem Augenblick, wird Christus den Himmel zerreißen und Gottes großartiger Plan für die Zukunft wird die Aufmerksamkeit aller haben. Und dann wird die große Frage im Raum stehen. was hab ich getan, dass andere von ihm hört. Amen.